der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Wir schreiben den 11. Juli 2025. Das ist ein Tag, der eigentlich, wenn es nach ganz normalen Standards gelaufen wäre, wahrscheinlich gar nicht groß ins Gewicht gefallen wäre. Man hätte eine kurze Abstimmung im Bundestag gehabt, es hätte eine Zweidrittelmehrheit gegeben und dann wäre das Thema abgehakt gewesen. Aber so war es nicht am Freitag, denn es gab Auseinandersetzungen. Es gab nach Meinungen von unterschiedlichen Quellen 50 bis 60 CDU-Abgeordnete, die den Vorschlag der SPD, eine Verfassungsprofessorin oder eine Verfassungsrechtlerin in das Bundesverfassungsgericht als Richterin zu wählen, nicht mitgehen wollten. Das ist, so hat es Britta Hasselmann von den Grünen gesagt, das ist ein Vorgang, den es in der Geschichte des Bundestages so noch nicht gegeben hat. Und das ist tatsächlich auch so. Was war passiert? Es gab vorher, das kann man ganz grob so zusammenfassen, eine Art von Shitstorm gegen Frau Brosius-Gersdorf, die eben als Vorschlag der SPD in den Bundestag, in das Bundesverfassungsgericht einziehen sollte. Es gab aber Vorwürfe gegen sie, die nicht neu sind. Was heißt nicht neu sind? Die sind einfach da. Das ist ihre Meinung. Die kann sie auch vertreten. Und plötzlich hat aber die CDU-CSU-Fraktion gemerkt, damit können wir nicht umgehen. Warum? Weil es einen relativ starken Shitstorm im Internet eben gegen sie gab. Also Shitstorm ist vielleicht der falsche Begriff, aber es gab eben sehr viele Menschen, die sich wohl an die Union gewendet haben. Es muss relativ viele Mails gegeben haben von irgendwelchen Lebensschützern etc., irgendwelche gläubigen Christen, die da Probleme drin sehen. Dann gab es auch noch Falschbehauptungen, dass Frau Brosius-Gersdorf es gut finden würde, dass man eben bis kurz vor der Geburt abtreiben kann, was aber überhaupt nicht zur Debatte stand, wo man sich aber darauf verständigt hat. Und das hat jetzt am Freitag dazu geführt, dass einfach gar kein Richter gewählt worden ist oder gar keine Richterin. Was hat das mit unserem Thema zu tun?
Das frage ich mich auch.
Hallo Gerrit.
Moin.
Ja, was hat das mit unserem Thema zu tun? Ich sage, das ist ein ganz entscheidender Punkt, über den sich die AfD-Fraktion im Bundestag gefreut hat, denn knapp eine Woche vorher, am Wochenende des 4. Juli, also 4., 5., 6. Juli, hat es eine Klausurtagung der AfD-Bundestagsfraktion gegeben. Und in dieser Klausurtagung ging es darum, neue Strategien zu besprechen. Diese neuen Strategien sollten besprochen werden. Wir werden sie uns gleich genauer anschauen. Und ich sage, dass genau das, was jetzt am Freitag passiert ist, nochmal mehr zeigt, dass die AfD mit ihrem Strategiepapier leider gar nicht so Unrecht hat, sondern genau das, was die AfD bzw. Beatrix von Storch, die dieses Strategiepapier wohl verantwortet hat, eine, man muss es so sagen, relativ passende Analyse geliefert hat, die genau das, was jetzt passiert ist, eben aufzeigt und die auch zeigt, wie es in Deutschland in den kommenden Jahren weitergehen kann. Dieses Strategiepapier heißt Deutschland politisch gestalten, das Ende der Brandmauer und der Weg in die Regierungsverantwortung, Ideen und Vorschläge zum Strategieprozess der AfD-Bundestagsfraktion. Das ist veröffentlicht worden. Oder was heißt veröffentlicht worden? Das ist diskutiert worden in der Fraktion bei dieser Klausurtagung. Zur Erinnerung, der Großteil, der über diese Klausurtagung berichtet wurde, waren die Aussagen über die Diäten der beiden Fraktionsvorsitzenden, die sehr hoch waren. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Gerrit hat schon gesagt, bei Ihnen haben Sie auch ein bisschen mehr darüber berichtet. Aber ich so als, ich sag mal, Otto-Normal-Verbraucher habe tatsächlich vor allem etwas über diese Diätenerhöhung mitbekommen. Deswegen wollen wir heute nochmal genauer auf diesen Strategieprozess schauen. Und das Besondere ist, Gerrit war bei der Klausurtagung vor Ort, hat also auch noch ein paar Insights unter Umständen. Gerrit, fang doch vielleicht erstmal an. Ja, oder andersrum. Gerrit, was sagst du? Kannst du mir zustimmen, dieses Schauspiel, was wir gelebt haben, dann ja auch noch angereichert mit diesen angeblichen Plagiatsvorwürfen, ist das das oder siehst du es auch so, dass der AfD noch mal mehr aufzeigt, dass ihr Strategieprozess, dass sie da auf einem richtig guten Weg sind?
Ja, Sven, ich habe tatsächlich kurz gebraucht, um mir zu erschließen, genau wie du jetzt die Brücke zu unserem Thema findest, wie du sie schlägst. Vielleicht für euch, wir überlegen uns natürlich vorher, worüber wir reden und sprechen uns so ein bisschen ab. Und Sven hat es ja gesagt, es soll eigentlich, ich sag mal, um den neuen Strategiewechsel, vermeintlichen Strategiewechsel der AfD gehen, wie die sich eben jetzt in den nächsten Jahren aufstellen will, wie es da überhaupt weitergehen soll, weil man ja schon eine Zeit lang nach der Bundestagswahl, so ein paar Monate, das Gefühl hat, die AfD, die ruht sich so ein bisschen auf ihrem Erfolg aus und weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Und das sollte sich ja eben durch diese Klausurtagung ändern. Aber ja, Sven, ich würde sagen, das ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel. Du wirst es ja sicher dann auch nochmal konkreter machen, wenn du auf diese Strategiepapier zugehst, dass das natürlich zeigt, welche, also dass das einzahlt auf eine Strategie, so würde ich es sagen, die die AfD auch aktiv verfolgt. Und dafür musste sie in dem Fall ja gar nicht so viel machen. Es ist einfach eine Entwicklung, die von der AfD beobachtet wird, die wir da erkennen zwischen der Union und der SPD. Darum geht's ja. Die wird von der AfD beobachtet und die will die AfD in Zukunft noch mehr für sich nutzen. Und ich glaube, du spielst natürlich darauf an, dass es darum geht, eine Art Keil zwischen linken und konservativen Parteien der Mitte auch zu treiben. Da werden wir ja sicher noch drauf eingehen. Ich nur am Rande, weil das dazu passt, hat die Union meiner Meinung nach da auch tatsächlich strategisch so ein bisschen unbedarf gehandelt und sie kein besonders gutes Bild abgegeben. Und ich meine jetzt gar nicht Jens Spahn, der es nicht geschafft hat, seine Fraktion auf Linie zu bringen. Das ist das eine, das ist so dieses Innenparteipolitische, so, das muss halt ein Fraktionsvorsitzender machen. Und wenn er das nicht schafft, dann hat er seinen Job nicht gut gemacht. Ich meine eher diese Erzählung, dass man eigentlich die ganze Zeit, trotz dieser ganzen Bedenken, dass sie so liberal sei, dass sie so eine liberale Abtreibungsbefürworterin ist, all das, das hat man ja ganz lange in der Parteiführung ignoriert und gesagt, wir müssen die trotzdem wählen. Jens Spahn und Friedrich Merz wollten es durchsetzen, sie zu wählen. Als sie dann gemerkt haben, dass das nicht klappt, wurden eben diese Plagiatsvorwürfe hervorgeholt gegen die Richterin. Und das ist halt tatsächlich deswegen auch so ungeschickt gewesen. Nicht nur, weil irgendwie alle durchschauen, dass das ein bisschen, dass das natürlich irgendwie Show ist und man keinen anderen Ausweg gesehen hat, sondern weil ein paar nicht ganz so dumme rechte, neurechte Akteure das natürlich sehr gut für sich ausgeschlachtet haben und gesagt haben, naja, ihr seht mal, wie die CDU ist oder die Union. Und die ist ja immer noch der Hauptfeind. Das sieht man immer wieder von diesen ganz Rechten und Neurechten. Dann gesagt haben, unter anderem unser guter Freund Benedikt Kaiser vom Junge Europa Verlag und Antaios überall, ne, der dann direkt gesagt hat, naja, wir sehen ja, wo die Prioritäten sind der Union, anstatt sie nicht zu wählen, weil sie beispielsweise so eine Abtreibungsbefürworterin ist, muss man dann eben diese Plagiate hervorholen und will sie dann deswegen nicht wählen. Das spräche ja dann Bände für die eigentliche Position der Union. Das heißt, die Union hat hier einfach auch diesen neurechten Vorfeld und damit verbunden natürlich auch in Teilen der AfD einen relativ großen Gefallen getan. Nicht nur, weil sie es nicht geschafft haben, die eigenen Abgeordneten zu disziplinieren, sondern wie sie eben versucht haben, aus der Sache rauszukommen, anstatt einfach zu sagen, sorry SPD, wir kriegen das doch nicht hin, die zu wählen, weil ihre Position nicht mit unseren Werten zusammenhängt, egal was man davon hält, dann zu sagen, oh nee, wir nehmen jetzt diese Plagiatsvorwürfe, das war halt irgendwie kein guter Move.
Genau, und gerade dieser Aspekt mit der Position, das finde ich ja so spannend, wenn wir nämlich mal an den Anfang des Jahres zurückdenken. Da gab es ja diese Abstimmung von Union und AfD gemeinsam mit der FDP für diesen Entschließungsantrag. Und damals ging es ja darum, dass man so getan hat, als ob man jetzt unbedingt was tun müsste, weil das Volk das will. Weil es ja im Volk, bitte in Anführungsstrichen verstehen, eine Wende in der Migrationspolitik wollte. Und wenn man diesen Aspekt mit dem Volk mal genauer betrachtet, dann muss man sagen, ist die Union da sehr, 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 sehr konservativ, denn es gab vor kurzem eine Umfrage, die danach gefragt hat, wie man mit diesem Paragraph 218 StGB umgehen möchte. Und da waren es ungefähr, also zusammengerechnet, es gab dann zwei Fragen, dass eben 80% der Befragten dafür waren, dass Paragraph 218 abgeschafft werden soll. Also die strafrechtliche Verfolgung von Schwangerschaftsabbrüchen nach der so und so vielten Woche. Und im Endeffekt ist ja genau das, was Frau Bosius-Gersdorf eben auch gesagt hat. Und dieser ganze Aspekt, dass sie ja angeblich eben bis kurz vor der Geburt das machen will, das hat sie ja nie gesagt, sondern wenn ich es richtig im Kopf habe, dann war bei ihr der Anspruch 3 Monate. Das ist aber nochmal ein anderer Punkt, aber worauf ich jetzt hinaus will, die Union hängt ihre Fahne da auch immer so ein bisschen in den Wind und macht hier eben den gleichen Fehler meiner Meinung nach, den sie auch damals schon gemacht hat, nämlich denen, die am lautesten schreien, quasi zu folgen und nicht denen oder der, ich sag mal in Anführungsstrichen, schweigenden Mehrheit. Denn wie gesagt, 80% der Bevölkerung sind oder waren, als diese Umfrage kam, die war im Zusammenhang mit der Bundestagsabstimmung über die Abschaffung von Paragraph 218 noch unter der Ampelkoalition, die sind eben auch eher dagegen gewesen. Und es gab auch dann gesagt Debatten und die Union ist so die, neben der AfD, die einzige Partei, die sich so aus sogenannten Lebensschützern dann zusammenzusetzen scheint. Und das ist tatsächlich ja so ein bisschen das Faktum, was eben zeigt, wie rückschrittlich in manchen Teilen dann, rückschrittlich ist vielleicht der falsche Begriff, aber wie konservativ man dann doch noch ist. Und das ist ja eben so ein bisschen das, was hier auch mit reinfällt und was am Ende dann ja auch dazu geführt hat. Wobei, wie gesagt, das ist ja auch ein Punkt, das Bundesverfassungsgericht, wenn es denn mit Bosius-Gersdorf irgendwann mal über diesen Aspekt nochmal gesprochen hätte, hätte es ja auch nicht geheißen, dass Frau Bosius-Gersdorf da mitmacht, denn dafür gibt es ja extra dieses Losverfahren im Bundesverfassungsgericht. Das ist ja auch schon mal Peter Müller von der Union in Anführungsstrichen nicht zum Verhängnis geworden, aber er hat ja auch schon mal diesen Aspekt gehabt, dass er bei einem Punkt nicht mitstimmen durfte. Und diese ganze Debatte darüber wäre ja alleine schon durch die, wenn man sich ein bisschen genauer, und ich bin jetzt auch kein Experte, was das Bundesverfassungsgericht angeht, aber ich glaube, wenn man die Arbeitsweise des Bundesverfassungsgerichtes ein bisschen genauer gekannt hätte, dann hätte man nicht auf diesen ganzen Populismusquatsch, der jetzt eben auch von vielen Unionsabgeordneten gekommen wäre, ja, dann wäre man da nicht drauf reingefallen. Das sage ich zumindest.
Also mir ist das hier bei dir jetzt hier irgendwie alles zu progressiv, so progressive linksliberale Positionen. Also ich finde jetzt erstmal das Argument, weil 80% der Bevölkerung sich so oder so zum Schwangerschaftsabbrüchen positionieren, kein Argument dafür, dass eine konservative Partei von ihrer Position dazu abrücken sollte oder muss, weil das ist nun mal ein Kern auch schon immer gewesen von der Union. Es haben sich, egal ob, also natürlich waren viel Missverständnis, viel wurde übertrieben, aber es haben sich auch, ich sag mal, seriöse Kirchenvertreter an die Union gewendet und gesagt, so, okay, wir haben damit Bauchschmerzen, wir können diese Position nicht unterstützen. Und das ist auch irgendwann eine historisch gewachsene Allianz zwischen Kirchen und der Union. Und das muss man, dass die Union darauf hört und dass sowas für sie wichtig ist, das finde ich nachvollziehbar, egal was meine persönliche Position dazu ist. Ja. Und Sven, nee, ich muss es nochmal kurz zu Ende führen. Ich weiß, du willst was dazu sagen. Das finde ich per se gar nicht so schlimm. Also das ist nun mal deren Position und dann ist es auch okay. Und wenn die einzelnen Abgeordneten, und darum geht's ja, ne, die einzelnen Abgeordneten, die waren ja das Problem, dann irgendwie Angst haben und so weiter und so fort, dann entsteht halt eben diese Dynamik, die da passiert ist. Aber ja, klar, was du im Kern sagst, das teile ich am Ende auch, aber ich würde da auch die SPD mit ins Boot holen. Die Angst vor Kulturkämpfen beziehungsweise die Angst davor, wenn man nicht irgendwie den eigenen Leuten immer irgendwelche Sachen hinwirft, von denen man glaubt, dass sie das irgendwie wollen, sprich irgendwelche Kulturkampfthemen man bedient, die Angst davor, dass man da vor sich hergetrieben wird, die sehe ich schon auch und das würde ich jetzt auch kritisieren. Also, dass dann da irgendwie die Unionsabgeordneten am Ende alle mit so einer kleinen Alice Weidel im Hinterkopf sitzen und denken, oh, 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 wenn wir die jetzt wählen, oh, 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 dann wird die AfD nur noch stärker und dann entsteht dieses Chaos, was da passiert, was ja wirklich beispiellos ist. Das sehe ich schon auch als ein Problem. Aber auch die SPD, die dann am Ende so eine, vielleicht ja auch irgendwie so eine, so diese Personalie in der Form hinstellt, weil sie auf der anderen Seite auch wieder glaubt, sie muss jetzt hier wieder ihr Publikum bedienen. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen komplexer alles.
Ja, natürlich ist es deutlich komplexer, aber für die Komplexität fehlt uns ja auch so ein bisschen der zeitliche Rahmen. Ich halte das Ganze trotzdem, also gerade dieses Argument, immer noch für ein bisschen vorgeschoben am Ende, weil es eben, wie gesagt, dieses Mobilisieren auf Social Media etc. gab. Denn, und das ist, finde ich, so ein bisschen der entscheidende Punkt, es gab ja, oder Frau Provosius-Gersdorf ist ja schon mal in einem Verfassungsgericht tätig gewesen. Sie war ja für 9 Jahre, also bis letztes Jahr, war sie Mitglied im Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Und da ist sie auch vom Sächsischen Landtag gewählt worden. Und wenn man sich mal in den Kopf ruft, dass Sachsen ja eher zu den ja schon recht konservativen CDU-Landesverbänden gehört, da war das Ganze überhaupt kein Problem. Und das ist so ein bisschen das, was ich damit mit reinnehmen würde, dass man eben hier, wie gesagt, kann die Argumente verstehen, natürlich gibt es Konservative, die eben das schützen wollen, dass diese Debatte über Artikel 1 dann damit reinführt und so weiter und so fort, das gehört ja auch zu einer Demokratie dazu, dass man da eben drüber streitet, aber dass man eben vor knapp 10 Jahren sie schon mal gewählt hat und da gab es scheinbar keine Bauchschmerzen und da hatte sie ja wahrscheinlich keine groß anderen Positionen, das finde ich eben so das Bedenkliche, aber eigentlich haben wir ein ganz anderes Thema, wir wollten ja gar nicht so sehr über Frau Provosius-Gersdorf streiten, auch vor dem Hintergrund, dass ja da in den kommenden Tagen erstmal nicht so viel passieren wird, weil wir jetzt ja in der Sommerpause sind. Also es wird einiges passieren, aber darum soll es bei uns nicht gehen, sondern wir wollten uns ja eigentlich mit dem Strategiepapier beschäftigen. Und jetzt hast du schon ein paar Begriffe genannt. Ich würde da einfach jetzt mal drauf zurückkommen. Du hast ja vom Kulturkampf gesprochen. Und es gibt tatsächlich in diesem Strategiepapier, beziehungsweise es gibt ja mehrere Sachen. Es gibt zum einen das Strategiepapier, das hochgeladen wurde auf einer Seite, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe. Es gibt aber auch noch eine Präsentation zusätzlich zu dem Strategiepapier. Diese Präsentation ist von Politico, sind glaube ich Kollegen von dir, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist auch Springer Verlag, ne?
Ja.
Nur zur Einordnung, also Politico hat das...
Transparenzhinweis.
Obligatorischer Transparenzhinweis. Politico hat das Ganze eben hochgeladen oder diese Präsentation eben zur Verfügung gestellt. Das sind 55 Seiten und diese 55 Seiten beinhalten eben Ähnliches wie dieses Strategiepapier und auf einer Folie, nämlich Folie 10, steht überschrieben Brandmauer stürzen, lagerübergreifende Koalition verhindern. Das Ziel der AfD ist also, Schwarz-Rot zu spalten. Und wie möchte sie das erreichen? Zum einen, so bezeichnet die AfD oder in dem Fall vor allem Beatrix von Storch das Ganze dann, als einen Kulturkampf. Was soll dieser Kulturkampf beinhalten? Sie möchte polarisieren zwischen AfD und Linker. Also sie möchte quasi eine weitere Polarisierung der Ränder. Und damit möchte sie erreichen, dass SPD und Grüne auch weiter nach links gezwungen werden. Und deshalb fand ich es so spannend, weil das eben sehr gut zu gestern passt. Wenn man sich nämlich die Debatten und alles weitere im Bundestag gestern angeschaut hat, dann ist tatsächlich genau das passiert. Wir haben Reden im Bundestag gehabt, wo dann Linke, SPD und Grüne wieder gemeinsam geklatscht haben, wie es eben auch schon bei dem Entschließungsantrag war. Und genau das Gleiche ist jetzt gestern auch wieder passiert. Und das ist so ein bisschen meiner Meinung nach der Punkt, der eben genau dahin führt, was Beatrix von Storch und wohl auch die AfD-Fraktion im Bundestag damit erreichen wollen. Also eine Polarisierung zwischen der AfD und den linken Parteien, wie sie es nennen eben, oder sie sprechen ja sogar in dem Papier auch von linksradikalen Parteien, übrigens auch von einer linksradikalen Richterin, was ich sehr spannend finde, aber das ist nochmal eine ganz andere Debatte.
Also wirtschaftlich ist sie auf jeden Fall nicht linksradikal, wirtschaftspolitisch.
Genau, aber das ist eine andere Debatte, da gibt es relativ viele Auseinander. Es gab ja auch schon in der vergangenen Woche Podcasts, die sich nochmal mit Frau Provosius-Gersdorf besser beschäftigt haben, wo auch nochmal so ein bisschen ihre Vita wiedergegeben wurde. Vor allem war das, glaube ich, bei Table Media. Die haben da sich mehrfach mit auseinandergesetzt. Ich glaube, auch Paul Ronsheimer hat nochmal ausführlicher über sie gesprochen. Also wenn ihr nochmal inhaltlich ein bisschen was über sie hören wollt, dann hört da gerne rein. Genau, aber wie gesagt, zurück zum Kulturkampf. Das ist, finde ich, so ein großes, spannendes Feld in diesem Strategiepapier, der jetzt aber schon mittendrin ist. Die AfD geht eigentlich noch viel aber weiter warte,
ich
vorne
möchte
los.
Dazu noch was sagen, weil das passt ja sehr, weil du ja, wie du gesagt hast, das passt ja sehr gut an die Stelle mit der Debatte um die Verfassungsrichterin, diese Nichtwahl jetzt. Möchte ich dazu jetzt das nochmal vielleicht auch was zitieren, ja, daraus. Und zwar hat die AfD relativ gut erkannt und ein neuer Trend, den sie direkt erkannt hat und jetzt mit aufgreift, denn der ist natürlich die Linkspartei, also das Erstarken der Linkspartei. Und deswegen wollte ich das nochmal hervorheben, weil es auch ganz gut passt zu meinem Vorwurf, den ich vielleicht auch in dem Fall auch an die SPD machen würde, dieses sich vor sich hertreiben zu lassen auf beiden Seiten des Kulturkampfes, weil die AfD sagt, die Linke ist zur treibenden Kraft im linken Lager geworden, was es Grüne und SPD, da müssten Grünen stehen, was es Grüne und SPD erschwert, sich auf Kompromisse mit der CDU, CSU, zum Beispiel an Migration und Wirtschaft einzulassen. Und das finde ich tatsächlich ein sehr, ich muss es leider so sagen, tatsächlich sehr kluge Beobachtung der AfD, weil für die Grünen und für die Linken ist es, läuft's gerade echt nicht gut. Ja, was die politische Strategie angeht, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dass es jetzt eine Partei gibt, die relativ erfolgreich links mobilisiert und man merkt, wir können so weit eigentlich nicht mitgehen, aber wenn wir das nicht tun, dann werden wir zerrieben. Und das ist ein großes Dilemma und das hat die AfD jetzt erkannt und versucht, sie für sich zu nutzen. Und sie hat einen Punkt, weil wenn die SPD quasi jetzt, also SPD ist jetzt relevanter, weil sie eben in der Koalition ist mit der Union, wenn die SPD quasi in eine Blockadehaltung kommt, weil sie merkt, wenn wir nicht gegen Friedrich Merz was dagegen halten, dann laufen uns die Leute alle zur Linken. Und auf der anderen Seite, die CDU sagt, wir müssen immer unbedingt der SPD was entgegenhalten und können diese Verfassungsrichterin nicht wählen, weil wir Angst haben, dass uns alle zur AfD weglaufen. Dann hast du halt genau das, was, wovon die AfD profitiert. Du hast so eine Ampeldynamik und wir haben ja erlebt, genau dadurch wurde die AfD stark und da will die AfD rein. Das heißt, sie will genau das provozieren, was natürlich auch dadurch gut funktioniert, weil zwischen ihr und der Linken, die da in der Mitte aufgerieben werden und dann sich voneinander entfernen und deswegen zusammen vielleicht keine gute Regierungspolitik machen. Und das ist das, was die AfD braucht.
Genau, und das beschreiben sie ja auch. Ich würde auch noch mal zitieren, du hast ja schon gesagt, Schreibfehler sind hier ein paar drin, auch mal, dass ein Buchstabe fehlt. Ich zitiere aber auch so, wie es hier drin steht. Und das ist jetzt eben das Spannende, denn die AfD schreibt hier, die Polarisierung der Debatte führt zur Trennung des bürgerlich-konservativen Lagers vom linksradikalen Lager. Die Abgrenzung von der radikalen Linken, die für die Mehrheit der Deutschen unannehmbare Position vertritt, erleichtert der AfD, sich als bürgerlich-konservative Kraft zu positionieren. Das Erstarken der radikalen Linken geht auf Kosten von SPD und Grünen und zwingt diese auf einen Kurs, der Einigungen mit der Union erheblich erschwert. Und das ist genau wieder der gleiche Punkt. Und das ist auch der gleiche Punkt, der auch nochmal zurück zu der Debatte um die Verfassungsrichter führt. Denn, das muss man ja auch sagen, es geht ja, also gestern ging es jetzt vorrangig um Frau Brosius-Gersdorf, aber es gab ja vorher auch schon einen Wechsel bei den Verfassungsrichtern. Denn man muss im Kopf haben, dass eigentlich schon deutlich länger einer der drei Verfassungsrichter ausgetauscht hätte werden müssen. Die haben ja eine gewisse Laufzeit, ist jetzt der falsche Begriff, aber die dürfen ja nur so und so lange im Amt sein. Und die CDU hatte jemanden vorgeschlagen.
Wurde da jetzt die Laufzeit verlängert?
Ja, wahrscheinlich.
Weil keine neuen gewählt wurden.
Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher gewesen. Ich bin kein Experte jetzt für die ganz genauen Abläufe des Verfassungsgerichtes. Ich
wollte nur Laufzeitverlängerung sagen.
War mir schon klar. Aber genau. Worauf ich hinaus wollte, es gab ja schon einen Kandidaten, den die Grünen aber nicht mittragen wollten, den die CDU vorgeschlagen hatte, weshalb es dann eben einen, im Endeffekt dann langfristig einen Brief gab vom Bundesverfassungsgericht, die selbst Leute vorgeschlagen haben und daraus ist eben der Kandidat der CDU hervorgegangen, weil die Grünen eben den eigentlichen CDU-Kandidaten nicht haben wollen. Auch das geht ja schon wieder so ein bisschen in die Richtung, dass hier die CDU, auch weil sie eben keine anderen Mehrheiten hat, die einzige Mehrheit, die sie hätte, wäre mit der AfD, aber auch das wäre keine Zweidrittelmehrheit und die brauchen sie ja. Das heißt, die CDU, CSU oder die Unionsfraktion ist ja hier auch schon auf die Grünen zugegangen. Und das ist ja genau das, was die AfD hier eben fordert, dass man eben eine deutlichere Trennung des bürgerlich-konservativen Lagers eben auf der einen Seite von dem, wie die AfD es eben nennt, linksradikalen Lagers zu bewirken.
Jo, alles gesagt. Also nee, tatsächlich wie immer, ne, die Grünen sind natürlich an allem schuld.
Richtig.
Nein, genau. Ja, ich finde, eigentlich ist das tatsächlich ein zentraler Punkt, glaube ich, dieser langfristigen Strategie der AfD, was sie in diesem Strategiepapier veröffentlicht hat. Aber du wolltest ja schon schnell weiterhuschen. Aber ich wollte ja noch was dazu sagen und deswegen mache ich das jetzt mal kurz, damit wir ein bisschen vorankommen.
Wobei, bevor du es machst, weil wir die AfD in ihrer Analyse jetzt gelobt haben, will ich auch noch mal sagen, dass das nicht überall zutrifft. Denn bleibend bei der Polarisierung noch zum Abschluss, spricht die AfD auch davon, dass man bei den Erstwählern ja gesehen hat, dass diese Polarisierung dort bereits zutrifft. Wir erinnern uns, knapp die Hälfte der Erstwählerinnen und Erstwähler haben bei der letzten Bundestagswahl Linke und AfD gewählt. Und das führt die AfD jetzt eben ins Feld, dass sie eben sagt, bei Erstwählern sind wir besonders stark. Und das würde ich eben nicht so sehen, denn wir haben auch darüber debattiert, schon in ein, zwei Folgen. Die Jugend ist da oder junge Menschen sind dort deutlich sprunghafter, als es ältere Menschen sind. Kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Aber die AfD tut hier so, als ob sie quasi bei Erstwählern immer einen Fuß in der Tür hat. Und das sehe ich eben ein bisschen anders. Also da sage ich, hakt die Analyse ein bisschen, weil gerade eben bei jungen Menschen doch sehr sprunghaftes Verhalten ist. Wir erinnern uns an die letzte Bundestagswahl, da waren eben Grüne und FDP noch stark. Und bei der nächsten Bundestagswahl kann es schon wieder ganz anders aussehen. Das ist so ein bisschen der entscheidende oder der Punkt, wo es hier in der Analyse der AfD eben hakt. Nur um das auch noch einmal zu sagen, dass hier nicht alles wunderbar ist in dieser Analyse.
Ja, also ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar andere Punkte, die man kritisieren kann, weil die Analyse da einfach nicht besonders tiefgreifend ist, beziehungsweise auch aus einer politischen Kommunikationsstrategischen Perspektive oder ich sag mal so Wahlforschungsperspektive, die AfD da fast schon so ein bisschen dilettantisch wirkt an mancher Stelle, weil sie einfach oft nicht zu Ende denkt. Vielleicht kann man, das passt jetzt zu dem, worum es, also vielleicht nochmal übergeordnet, was will die AfD? Sie fasst es auch ganz gut zusammen. Sie schreibt, man will, also ich sag mal so, die Überschrift ist, also man will Mehrheiten schaffen, man will die Bevölkerung für die Regierungsverantwortung der AfD gewinnen. Dazu sagen sie, man muss Stammwähler an sich binden, man muss Potenzial finden für neue Wähler und man muss das Akzeptanzumfeld auch jener Wähler ändern, die die AfD nicht wählen. Man quasi am Ende nicht mehr wirkt wie eine rechtsradikale Partei, sondern wie eine Partei, die man vielleicht nicht wählt, aber ist schon okay, wenn sie auch regiert, wie, also man will wahrgenommen werden wie alle anderen Parteien. Die AfD sagt, ihre Stammwähler, die sie binden wollen, das sind vor allem Ostdeutsche, Arbeiter, ländlicher Raum, Jungwähler und Russlanddeutsche. Um es kurz zu machen, die sollen halt weiterhin die AfD wählen. Man braucht eben so eine Basis, damit man langfristig erfolgreich ist. Das ist ja auch richtig. So würden das wahrscheinlich alle anderen Parteien auch sehen. Spannend und hier, das finde ich eigentlich fast so einen witzigen Punkt. Da sagen sie dann, das Zweite ist eben die Potenziale zu identifizieren. Das ist, sprich umgekehrt, wo werden sie eigentlich nicht so viel gewählt. Das ist deren Umkehrschluss von dem, was sie mit Potenzialen meinen. Und da sagen sie, Generation Ü40, Frauen, Akademiker, Frauen, Akademiker, kirchennahe Christen und große Städte. Jo, das habt ihr gut erkannt. Nur ihr müsst auch akzeptieren, wenn ihr irgendwo nicht gewählt werden könnt oder wenn ihr niemals von diesen Gruppen gewählt werden würdet, die AfD sagt, Potenzial sei da, wo man nicht gewählt wird. Aber so funktioniert es nun mal nicht. Es ist genauso sinnvoll, aus so einer strategischen Perspektive zu identifizieren, wo es überhaupt keinen Sinn macht, Zeit und Geld zu investieren. Und ich glaube, viele von diesen identifizierten Potenzialen fallen genau eben in diesen Bereich der Gruppen, der soziodemografischen Gruppen, die die AfD eigentlich vernachlässigen könnte, meiner Meinung nach.
Ja, wobei, vielleicht um das auch nochmal so ein bisschen zu erklären, was quasi Inhalt oder Ziel dieses Strategiepapiers ist, bei den Punkten, die du angesprochen hast, was die AfD-Fraktion möchte und was sie ja tatsächlich auch jetzt deutlich besser machen kann, weil sie eben eine ziemlich große Fraktion ist, dass sie so eine Art Arbeitsgruppen oder Teilgruppen oder Gruppen schaffen wollen, die sich eben genau damit beschäftigt, also Arbeitsgruppen, die eben erarbeiten sollen, wie kann man eben jetzt genau diese Person erreichen. Und sie sagen ja, hast du gesagt, sie wollen die und die erreichen. Und dann finde ich es spannend. Sie schreiben dann eben, ja, sie können viele davon nicht erreichen, aber sie können bestimmte Teile davon erreichen. Und das finde ich dann spannend. Sie sagen da zum Beispiel, eine Teilgruppe der Frauen sind zum Beispiel Hausfrauen und Mütter. Die würden sie gerne erreichen wollen. Oder bei Akademikern würden sie gerne Ingenieure und Absolventen technischer Fächer erreichen. Und bei Wählern in Großstädten wollen sie Bürger in Brennpunkten und Außenbezirken erreichen. Und eben bei den Ü60, bei der Ü60-Generation Rentnerinnen mit großer Sorge vor Kriminalität oder eben ältere Männer mit traditionellen Werten. Die wollen sie erreichen über diese neuen Arbeitsgruppen. Die sollen eben Sachen erarbeiten, wie man eben genau diese Aspekte erreichen kann. Und finde ich dahingehend schon so, dass ich sagen würde, das sind aber, glaube ich, gerade wenn man das betrachtet, eher marginalisierte oder marginalisiertere Gruppen, wo eben nicht so viel Potenzial da ist. Also da würde ich dir zustimmen. Nichtsdestotrotz ist es halt spannend, was die AfD hier genau in diesen Bezügen eben schreibt, dass sie es aber versuchen wollen. Also weil die Analyse ist ja nicht falsch, dass sie eben genau da nicht gewählt werden. Aber ich stimme dir dazu, ich glaube auch nicht, dass sich das ändert. Bei den Ü-60-Jährigen ist es ja so, dass es ja die Bevölkerungsgruppe, die zum einen natürlich am stärksten von der aktuell schwarz-roten Koalition profitiert. Und das sind ja auch die, wo am höchsten noch eine Parteienbindung vorhanden ist. Und das führt ja auch nochmal zu diesem Aspekt Erstwähler. Gerade bei den alten Menschen haben wir ja noch eben dieses Gefühl der Parteienbindung, was ja je jünger die Menschen werden, stärker verloren geht. Also die Zahl der Wechselwähler, die steigt ja, je jünger die Menschen werden. Und genau das ist der Punkt, der hier mit reinfällt. Aber der Punkt, und das bringt mich nochmal zurück zu der Wahl der Verfassungsrichter, weil es auch nochmal zu der Debatte führt. Du hast ja angesprochen, die konfessionell gebundenen Christen. Und dann schreiben sie eben hier von konservativen Protestanten und Katholiken. Und das ist natürlich genau wieder der Punkt, weshalb die AfD wahrscheinlich auch so stark gegen Brosius Gersdorf eben geschossen hat, weil sie natürlich genau das jetzt damit erreichen wollten, über die Fraktion und gar nicht so sehr über eine potenzielle Arbeitsgruppe.
Wir sehen, die AfD versucht also, neue Wähler zu bekommen, was ja auch relativ nachvollziehbar ist als politische Partei. Die große Frage ist aber natürlich, wo soll die Reise hingehen? Man ist sich trotz allem im Klaren darüber, dass es wahrscheinlich nicht allein, also das geht auch daraus hervor und das geht auch aus den Gesprächen hervor, die ich mit einzelnen AfD-Abgeordneten, aber auch, ich sag mal, Vorstandsmitgliedern und so weiter geführt habe. Man ist sich trotzdem im Klaren darüber, dass man jetzt bundesweit keine absolute Mehrheit bekommen wird und deswegen man sich immer noch die Frage stellen muss, wie kann man trotzdem irgendwann langsam, aber sicher mal mit ins Regieren kommen. Sprich, mit wem kann man irgendwann mal koalieren? Und da geht es natürlich am Ende um die Union. Ist natürlich alles immer nicht so einfach, weil man merkt ja natürlich auch, die AfD kommt entweder nicht aus ihrer Haut oder muss natürlich sehr behutsam vorgehen in dieser Annäherung, weil sie ja natürlich trotzdem noch an ihre eigenen Leute denken muss, die man nicht vor den Kopf stoßen darf in einer zu großen sogenannten Melonisierung der AfD, sprich man will Moderater werden, an die Union heranrücken. Aber ein wichtiger Punkt für die AfD ist hier natürlich den sie dann als drittes sagen, man muss das Akzeptanzumfeld vergrößern. Man muss quasi koalitionsfähig erscheinen für nicht nur für die anderen Parteien, also für die Union, sondern eben innerhalb der Bevölkerung, um so quasi den Umweg zu gehen, zu sagen, okay, wir sind mittlerweile eine Partei, mit der ist es, hat eine andere konservative oder eine echte konservative Partei kein Problem zu koalieren. Und sie nennen das eben das Akzeptanzumfeld vergrößern. Da steht dann, das Ziel ist, den Anteil der Bürger, die Angst vor der AfD äußern, das Verbotsverfahren der AfD befürworten und eine Kooperation mit der AfD ablehnen, auf unter 50% zu senken. Dafür sei es wichtig, durch demoskopische Erhebungen zu analysieren, welches Negativ-Image, Negativ-Erzählungen und Vorstellungen über die AfD existieren und wie diese vermittelt und verstärkt werden. Auf der Basis der Erkenntnis ist dann eine eigene Strategie für gezielte Gegenkommunikation zu entwickeln, die die Argumente gegen die AfD widerlegt, ein positives Zielimage entwickelt und Vorschläge formuliert, wie das Akzeptanzumfeld deutlich vergrößert werden kann. Und da sind wir jetzt eigentlich an meiner Meinung nach dem spannendsten Punkt, der auch meiner Meinung nach deutlich mehr berichtet wurde, beziehungsweise was wir auch und ich auch von dort berichtet habe. Und zwar, wie will die AfD eigentlich in Zukunft auftreten? Meiner Meinung nach wurde das mehr berichtet als die Frage nach den Gehältern, weil das ist ja eigentlich schon, war schon fast eine Woche vorher oder so, glaube ich, dass das rauskam. Egal. Und da Stichwort Verhaltenskodex im Bundestag, ne? Also der wurde ja auf der Fraktionsklausur auch verabschiedet. Das heißt, man will die eigenen Abgeordneten ein wenig disziplinieren, damit man am Ende nicht wieder weiterhin rüberkommt wie die fundamental oppositionelle Pöbelpartei im Bundestag, die nichts macht, außer rumnerven und irgendwie alle anderen zu irritieren. Dann kann man jetzt natürlich auch darüber diskutieren, dass Frau Weidel sich dann am selben Tag dieser Verabschiedung und jetzt wenige Tage später in ihrer Rede bei der Regierungsbefragung sich selber nicht an ihre Regeln gehalten hat und mega aggressiv aufgetreten ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist für die AfD, genau das zu machen, weil Alice Weidel, und das finde ich den spannendsten Punkt, Alice Weidel darf das. Alice Weidel, also aus der Perspektive der AfD, Alice Weidel darf so auftreten, weil Alice Weidel ist die Chefin, so dumm es sich anhört. Was die AfD vor allem will, mittelfristig erreichen, ist, sie wollen die Kontrolle über die Partei, über die Unterstützer der Partei und sie wollen die Kontrolle darüber haben, dass eben ihnen niemand, der völlig abgedreht ist am Ende, wie es ja jetzt ständig passiert, in die Parade fährt, wenn es zum Beispiel gerade um eine Wahl geht oder wichtige Dinge besprochen werden. Die AfD ist sich im Klaren, dass sie momentan viel zu viele Leute hat in ihrem eigenen Reihen und im Unterstützerumfeld, die sie nicht kontrollieren können. Und das nervt die, losgelöst davon, was die eigentlich für politische Positionen haben oder ob man die teilt. Und ich glaube, den Prozess, den wir jetzt erleben werden, ist ein langsamer, aber sicherer Abnabelungsprozess der AfD von nicht kontrollierbaren Kräften innerhalb der AfD und dessen Vorfeld. Und das ist total spannend, finde ich. Ich habe mich da wirklich mit ein paar Leuten unterhalten, aus der Fraktion auch. Und wenn du die mal auf so entsprechende Leute ansprichst, wie Jürgen Elsässer, Martin Sellner, Maximilian Krah, der ist ja noch Mitglied der Partei, ich sag dir, die rollen alle nur mit den Augen. Die haben alle keine Lust mehr, mit diesen Leuten assoziiert zu werden. Und das passt ja auch zu diesem Plan, jetzt dieses Akzeptanzumfeld zu erweitern. Man will mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Und es ist ja quasi fast zufällig und zeitgleich zwei prominente Fälle gewesen, wo die AfD sich distanziert von solchen Leuten. Einmal wurde Matthias Helfferich ausgeschlossen aus der AfD, also der sich selber das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hat einmal. Und es wurde in einer Vorstandssitzung vor einer zu großen Nähe zu Martin Sellner und seinem Remigrationsprozess gewarnt, was dann sogar schon wieder so eine Art Solidarisierungswelle in den sozialen Medien innerhalb des neurechten und rechten AfD-Vorfeldes und AfD-Mitgliedern geführt hat, die sich dann mit Martin Sellner solidarisiert haben. Die AfD will eben diese Leute mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben, weil die geben ihr dieses Schmuddel-Image, was ihr eben nicht die Möglichkeit gibt, das Akzeptanzumfeld zu vergrößern.
Also ich will dir an einem Punkt, den du genannt hast, widersprechen. Da habe ich nämlich letzte Woche einen ziemlich guten Ansatz gehört, wo ich dachte, das trifft das ziemlich gut, weil du hast jetzt gesagt, Alice Weidel ist die Chefin der AfD und das würde ich ja fast sagen, das ist nicht 100% der Fall. Da fand ich den Ansatz besser, dass man gesagt hat, Alice Weidel ist die Galionsfigur der AfD und nicht die Kapitänin. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich glaube, was Robin Alexander, oder hat er es auch nur zitiert, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber das fand ich einen richtig guten Punkt. Sie ist die Galionsfigur, weil sie nach außen sehr gut auftritt, aber das haben wir auch in den letzten Wochen ja schon immer mal wieder besprochen, dass sie nicht so sehr dazu in der Lage war und ist, eben alles unter Kontrolle zu halten. Das ist nämlich, glaube ich, das Problem. Das heißt, ja, nach außen vertritt sie vieles und sie kommt ja auch gut an bei vielen Menschen, auch wenn ich ihre Gestikulation und so relativ widerlich finde, aber das ist nochmal eine andere Debatte, persönliche Einschätzung, aber ich glaube, der Galionsfigur-Ansatz passt da deutlich besser als der Aspekt der Chefin, auch weil ja das Strategiepapier nicht von Alice Weidel kam, sondern von Beatrix von Storch, die ja, muss man auch sagen, ja eher zu einem anderen Flügel gehört, als beispielsweise jetzt die Fraktion um Höcke etc. Wenn man das so sieht, Stefan Dietl, über den hatten wir beim letzten Mal auch schon gesprochen, der sagt ja, dass Beatrix von Storch eher zum Lager der, wenn man so möchte, Marktliberalen oder Marktradikalen innerhalb der AfD gehört. Auch, finde ich auch ein bisschen schwierig, wenn man überlegt, was Beatrix von Storch alles schon gesagt hat, die ja übrigens auch, nochmal der Rückbezug, zu den sogenannten Lebensschützern gehört. Ganz andere Debatte, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der wichtige Punkt, den man da nicht unterschätzen darf, dass eben ja Alice Weidel, glaube ich, auch nicht nur oder vor allem wirklich genutzt wird, weil sie eben sehr gutes Auftreten nach außen hat. Zu den anderen Punkten, die du genannt hast, würde ich auch nochmal auf eine Debatte kommen, oder das, was du ja beschreibst, ist ja tatsächlich nichts Neues. Du hast jetzt Melonisierung gesagt. Ich bin dabei irgendwie immer, wenn es um dieses Anbietern geht oder das nette Gesicht zu machen, bin ich da immer wieder bei Marine Le Pen in Frankreich und bei dem, wie ja mittlerweile der Rassemblement das genannt hat, von der sogenannten De-Diabolisation, also der Entteufelung. Das ist ja das, was Marine Le Pen mit dem von ihrem Vater übernommenen Front National versucht hat, eben eine Entteufelung hinzubekommen. Man will eben eine Normalisierung nach außen hin erreichen, trotz eben dieser extremen Position, die man hat. Ich sehe aber noch einen Unterschied in Deutschland und Frankreich, da komme ich gleich nochmal drauf zu, aber noch ein zweiter Aspekt, der damit reinfällt, und da kommen wir nochmal zurück zu Herrn Kubitschek nämlich, und der hat ja schon 2017 in der Sezession geschrieben, ich zitiere, es ist der Versuch, die Vorwürfe des Gegners durch die Zurschaustellung der eigenen Harmlosigkeit abzuwehren. Das ist natürlich für die AfD jetzt schwierig, weil sie eben schon relativ deutlich gezeigt hat, und da ist, glaube ich, auch Alice Weidel nicht der ganz richtige Kandidat dafür, die Zurschaustellung der eigenen Harmlosigkeit, das ist schwierig bei ihr, aber gerade diesen Ansatz finde ich spannend, dass man eben doch versuchen möchte, und das ist ja so ein bisschen das, was eben auch in diesem Strategiepapier vorkommt, dass man versuchen möchte, harmloser zu wirken, auch dadurch, dass man jetzt andere Themen mehr in den Fokus nimmt. Das ist so ein bisschen das, was man da auf jeden Fall auch noch mitbedenken kann und mitbedenken sollte.
Ja, also ich möchte jetzt kurz um quasi dein Galionsfigur versus Kapitänin-Ding nochmal aufzugreifen, mich da quasi auch nochmal etwas erklären beziehungsweise meine These dazu präsentieren. Meine geniale These meiner Meinung nach, by the way. Nein, also ja, das kann man auf jeden Fall so sehen und ich sehe das am Ende auch so. Ich meinte mit Chefin auch eher, wer soll sie sanktionieren? Sie ist halt die Chefin. Sie, wenn sie so auftritt, dann denkt sie sich ja nicht, ich habe mich selber nicht unter Kontrolle. Die Alice Weidel will die Kontrolle haben, weil sie auch merkt, sie hat sie nicht. Und Tino Chrupalla will die auch. Die AfD, der Vorstand will die Kontrolle haben und will diese ganzen unkontrollierbaren Kräfte innerhalb der AfD und ihrem Vorfeld am liebsten langsam aber sicher von sich abstoßen. Und hier kommt das Spannende, dass Alice Weidel meiner Meinung nach, dass sie so radikal jetzt trotzdem auftritt. Einerseits wird am selben Wochenende ein Verhaltenskodex verabschiedet, in dem man sagt, man will sich jetzt benehmen. Und in der Pressekonferenz zu dieser Veranstaltung, in dem Statement zu dieser Veranstaltung, wo Alice Weidel und der Rest der AfD eben diesen Verhaltenskodex verabschiedet, vergleicht die Alice Weidel die SPD mit Hitler, nennt die anderen alle Loser-Parteien und ein völliger Rant. Das war total witzig, weil ich habe tatsächlich dann diese Frage gestellt, habe gefragt, weil es ging irgendwie darum, also es ging um diese vermeintliche Zusammenarbeit von der AfD mit dem BSW und dann sagte Tino Chrupalla, naja, man muss halt gucken, wie man Mehrheiten bekommt in den Bundesländern und dann habe ich halt die Frage gestellt, ja, aber wie wollen sie denn Mehrheiten im Bund bekommen? Da ist das BSW ja bekanntlich gar nicht drin. Und dann haben die halt erst so normale Sachen erzählt, so ja bla bla bla, irgendwie was rumgelabert, wie halt Politiker immer dann irgendwelche Antworten geben und dann plötzlich aus dem Nichts ein Rant, ein unglaublicher Rant von Alice Weidel gegen die anderen Parteien, gegen die man weiterhin in Opposition bleiben muss und so, gegen alle diese Loser-Parteien, wie gesagt. Und das war natürlich irgendwie bemerkenswert, weil alle so dachten, hä, habt ihr nicht irgendwie vorher noch gesagt oder seit ein, zwei Tagen wird berichtet, ihr habt irgendwie einen Verhaltenskodex und wollt euch jetzt irgendwie so ein bisschen an die Mitte annähern und dann das. Diese Diskrepanz wurde auch überall dann irgendwie genau mit diesem Vergleich der SPD mit Hitler, da geht es ums Verbotsverfahren der AfD, weil die SPD das ja jetzt vorbereiten will, prüfen will. Und ich glaube, was aber sich auf den ersten Blick ausschließt, macht aus der Perspektive der AfD relativ viel Sinn, beziehungsweise ist der Versuch einer Strategie eigentlich diesen Abnabelungsprozess von den ganz radikalen, unkontrollierbaren Kräften zu starten. Das ist das Gleiche, was wir auf dem AfD-Parteitag erlebt haben. Alice Weidel himself als Galionsfigur rückt rhetorisch nach rechts, um inhaltlich und organisatorisch die Rechten loszuwerden. Sie verkündet auf dem Parteitag den Remigrationsbegriff plötzlich für sich nutzen zu wollen, um dann auf der anderen Seite geräuschloser die junge Alternative abzufertigen, ja, damit eben diese rechten Kräfte mit solchen Entwicklungen weniger Probleme haben, tritt sie besonders rechts auf, damit das eben funktioniert. Und meiner Meinung nach ist das jetzt dasselbe, weil dieses Dilemma auszutarieren, zu sagen, wir müssen die rechten Kräfte zufriedenstellen, um aber gleichzeitig Teile dieser rechten Kräfte kontrollieren oder von uns wegzuschieben, damit wir mit denen nicht mehr assoziiert werden. Und deswegen diese komische, eher auf den ersten Blick nicht nachvollziehbare Doppelstrategie von Alice Weidel, meiner Meinung nach, weil man jetzt eben langsam aber sicher nicht mehr die ganze Zeit irgendwie in Verbindung gebracht werden will mit Maximilian Krah und Götz Kubitschek, die über Remigration debattieren. Aber auf der anderen Seite man die Leute auch nicht so sehr verärgern will, indem man dann auch noch irgendwie rhetorisch moderater auftreten wird. Das ist so ein bisschen meine These. Deswegen ja auch diese 7 Punkte, die ja auch veröffentlicht wurden, wo beispielsweise Remigration aus einem Entwurf rausgestrichen wurde und so weiter und so fort. Das heißt, man will hier diese unkontrollierbaren Sachen loswerden, beispielsweise einen positiven Bezug auf den Begriff Remigration. Maximilian Krah sei Dank, wissen jetzt alle ganz genau, wie verfassungsrechtlich schwierig eben dieser Begriff ist. Und damit, das kann sich die AfD halt irgendwann nicht mehr erlauben, mit sowas in Verbindung gebracht zu werden. Deswegen wird das abgespaltet. Genau wie vielleicht ein Martin Sellner oder ein Herrn Helferich. Martin Sellner, weil er auch mit diesem Begriff so in Verbindung gebracht wird. Und deswegen muss sie auf der anderen Seite sich wieder im Bundestag stellen und ihre weirden, beängstigenden Reden halten.
Ja, und dann tauchen plötzlich 2 weitere Herren auf im Namen von Alexander Wolf und Martin Sichert, die auch am Freitag im Bundestag gesprochen haben, zu einem ganz anderen Thema. Jetzt mal weg von den Verfassungsrichtern, denn am Freitag ist ja noch etwas anderes im Bundestag passiert. Da gab es ja eine Gedenkveranstaltung zum Kriegsverbrechen 30 Jahre in Srebrenica. Und da hat ja dieser Herr Wolf gesagt, die Serben erschossen dort Männer, verschonten aber grundsätzlich Frauen und Kinder. Zitat. Will sich damit so ein bisschen gegen diesen Aspekt des Genozids da wehren. Zur Erinnerung, in Srebrenica sind knapp 8000 muslimische Männer und Jungs erschossen worden von der serbischen Armee. Und Martin Sichert geht sogar noch einen Schritt weiter und macht etwas, was ganz gruselig ist. Er schreibt nämlich, oder er nicht schreibt, sondern hat gesagt, was im Großen im Jugoslawienkrieg zu sehen ist, kann man im Kleinen heutzutage auch auf nahezu jedem Schulhof in Deutschland erleben. Srebrenica mahnt uns, Multikulti zu beenden, bevor es zu spät ist. Und da sage ich, da haben wohl 2 Herren in dieser Fraktionssitzung nicht aufgepasst, weil das ist ja wieder genau das, was sie eigentlich nicht wollten, weil das ist ja nicht das, wo man eigentlich hin wollte mit dem, was du ja gerade korrekterweise beschrieben hast, sondern die beiden machen jetzt ja genau wieder das, was ja, so wie ich es von dir jetzt verstanden habe, Alice Weidel ja gerne verhindern wollte, nämlich, dass solche Aussagen dann wieder dazu führen, dass man eben diese Annäherung, die man ja gerne hätte, auch am Ende an die Union, nicht hinbekommt, weil eben jetzt 2 Herren wieder ausgeschert sind.
Ja, ich habe leider tatsächlich diesen kompletten Wortlaut dieser Reden da nicht von den beiden nicht im Kopf, aber auf den ersten Blick würde ich ja auch sogar sagen, sowas könnte ja im Zweifel sogar strafrechtlich relevant sein. Vor allem, wenn man hier bei dem wegen des Genozidsbegriffs und so weiter. Und ja, genau, sowas darf halt, sowas will und darf aus Sicht von Alice Weidel halt eben nicht passieren. Vor allem, wenn es dann am Ende auch wieder strafrechtlich relevant ist. Es sorgt dann am Ende nicht eben für den Punkt, den man ja so gerne hätte, und zwar das Akzeptanzumfeld vergrößern.
Genau, das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt hinaus wollte, weil ja, das ist im Endeffekt ja wieder in Anführungsstrichen die alte AfD, die eben versucht, Aufmerksamkeit zu generieren. Wahrscheinlich kann man das ganz toll für antimuslimische TikTok-Reels nutzen, aber eben nicht für das, was ja eigentlich die Strategie ist. Um mal wieder zur Strategie zurückzukommen. Wir haben jetzt vor allem über diesen Kulturkampfaspekt gesprochen und darüber, dass man ja eben so ein bisschen eine Umstrukturierung machen möchte. Der nächste wichtige Punkt, den die AfD nämlich erreichen möchte, ist, dass sie auch politischen Druck auf die Union ausüben möchte. Und zwar hofft sie, durch Wechselwähler von der CDU-CSU-Fraktion stärkste Partei zu werden. Das hat, wenn man sich dann diese Präsentation anschaut, die man eben findet, dann geht es auch darum, dass man eben drauf schaut, okay, wie viel Potenzial steckt darin, von Wechselwählern der Union eben hin zur AfD zu haben. Und die AfD schreibt dann, dafür, dass es gelingen kann, diese Neuwähler der Union zum Wechsel zur AfD zu bewegen, spricht erstens, dass diese Neuwähler der CDU, CSU ohnehin wechselbereit gezeigt haben. Also das sind eben Neuwähler, die haben vorher nicht die CDU gewählt, das sind relativ viele gewesen. Und der zweite Punkt, dass sie aus Protest gegen die Ampel CDU, CSU gewählt haben, dass sie in der Innen- und Wirtschaftspolitik mit den Positionen der AfD übereinstimmen und dass die Union durch ihre Koalition mit der SPD diese Wählergruppen enttäuscht. Und dieser letzte Punkt führt nochmal zurück zu der Debatte, aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist, glaube ich, tatsächlich nochmal dieser spannende Punkt. Die AfD möchte, und das ist jetzt auch etwas, worüber wir ja schon mal gesprochen haben, nicht mehr nur die Migrationspolitik für sich besetzen, sondern sie möchte jetzt auch nochmal stärker die Innen- und die Wirtschaftspolitik besetzen und möchte eben zeigen, dass sie die bessere Alternative zur Union ist.
Ja, ich möchte dazu sagen, weil ich habe das natürlich auch gelesen und dann möchte ich nur noch mal betonen, wir haben ja eine Folge gemacht dazu, warum die AfD nicht nur mit Migration punktet, beziehungsweise das war dann kurz nach der Wahl, als es um das Sondervermögen ging und Friedrich Merz da schmerzliche Kompromisse und eingehen musste und mit den Grünen zusammenarbeiten musste. In dieser Zeit sind die Umfragen der AfD, ich sag, oben geschnellt. Sie sind ja jetzt wieder etwas runtergegangen, beziehungsweise die Union überzeugt noch wohl viele. Das heißt, der Abstand hat sich wieder etwas vergrößert, aber sprich, liegt offensichtlich Potenzial darin, wenn die AfD sich als dann einzig, ich sag mal, marktliberale Partei inszenieren kann, wenn dann quasi die FDP es sowieso nicht mehr gibt und die Union durch aus ihrer Sicht schmerzhafte Kompromisse mit der SPD eben von dieser Position abrücken muss.
Spannend ist, dass du marktliberal sagst, weil die AfD tut so oder schreibt, die AfD als Partei der sozialen Marktwirtschaft, die CDU, CSU bei der Wirtschaftskompetenz überholen. Wir haben darüber gesprochen und die AfD ist definitiv keine Partei der sozialen Marktwirtschaft, sondern, wie du es richtig gesagt hast, eher einer freien oder einer sehr marktliberale Partei, aber keine Partei der sozialen Marktwirtschaft. Davon ist sie weit entfernt, haben wir schon drüber gesprochen. Aber der Punkt ist klar und da ist die Analyse der AfD, glaube ich, auch wieder nicht falsch, denn sie schreibt, die Ausgangssituation dafür ist gegeben, dass man eben die Wirtschaftswende eher bei der AfD sieht. Zitat, die Aufhebung der Schuldenbremse kostet die Union erheblich an Glaubwürdigkeit. Die wachsende Staatsverschuldung und Zinslast wird in den nächsten Jahren zum Dauerthema werden. Und das ist ja nicht falsch. Wir haben es auch in der letzten Woche gesehen, Beispiel Energiesteuer. Was auch da schon wieder passiert ist, das geht ja genau wieder in die gleiche Richtung. Das zeigt auch wieder, und das ist so ein bisschen diese Mischung, dass ja da auch versucht wird, so einen Keil reinzutreiben. Und auch wie, ja, man kann wahrscheinlich sagen, auch wie schwach Friedrich Merz in seiner eigenen Partei wahrgenommen wird, ist die Debatte darüber oder die Frage danach, dieser ganze Aspekt über die Energiesteuer, das hat ja, auch wenn es wieder in Teilen so dargestellt wurde, ist ja keine Sache, die Lars Klingbeil alleine entschieden hat, sondern er wird ja irgendwo gesagt haben, okay, hier und hier müssen wir sparen und das können wir uns leisten und das nicht. Das wird er dann mit Friedrich Merz besprochen haben und kurz danach grätschen dann ja aber alle möglichen rein und sagen, da muss nochmal nachverhandelt werden. Zeigt ja auch wieder, wo so ein bisschen das Problem liegt, dass also hier Friedrich Merz vielleicht einen Kurs verfolgt, der aber eben von weiten Teilen der Partei nicht mehr mitgetragen wird. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man tatsächlich sagen kann, das wird der Glaubwürdigkeit der Union, glaube ich, meiner Meinung nach auf lange Sicht schaden, auch wenn dann versucht wird, dem wieder entgegenzusteuern. Aber dass man dann eben, und das ist ja auch ein Aspekt, Wahlkampfgeschenke wie die Mütterrente etc., die ja von der Idee her nicht schlecht ist, aber die zu einem Zeitpunkt kommt, wo ja alle Parteien sich quasi einig waren, dass man die Sozialabgaben beschränken muss und jetzt nochmal wieder da was drauf zahlt, das wird, glaube ich, wirklich ein Punkt sein, der in den kommenden Jahren wirklich problematisch wird.
Ja, ich glaube, das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen so Innenpolitik und weniger AfD-Talk, aber ich glaube, das ist natürlich für Friedrich Merz ein relativ großes Dilemma, weil ich glaube, er fährt gerade so eine Strategie, Stichwort Stromsteuer, oder auch seine Position zu der Causa der Verfassungsrichterin. Er fährt eine Strategie, in der er auf gar keinen Fall einen öffentlichen und großen Streit haben will innerhalb der Koalition. Und das ist natürlich eine Lehre auch aus der Ampel. Das heißt, man muss weiterhin so wirken, als sei man handlungsfähig, als würde man gemeinsam regieren, als würde man sich gut verstehen, als würde wäre man halt eine effiziente Regierung. Die Frage ist halt eben, wie du gesagt hast, wie lange machen das seine Leute mit, wenn sie das Gefühl haben, dieser Burgfrieden, der existiert immer nur, weil Friedrich Merz zurücksteckt und nicht die SPD.
Ja, und da ist natürlich dann auch spannend, weil das jetzt ja auch schon die Debatte gab nach der Richterwahl am Freitag, dass eben die SPD ja auch angekündigt hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendwer hat ja gesagt, das werden sie noch büßen oder dafür werden sie noch was auch immer. Und dann kam ja auch gleich wieder die Debatte auf, wann wird die SPD jetzt zurückschlagen? Weil ja auch diese ganze Debatte, um noch ein letztes Mal auf die Wahl zu sprechen zu kommen, da gab
es.
Ja, es passt halt gut und ich finde, es ist halt, zeigt halt genau, wie die Strategie der AfD am Ende auch aufgehen kann, weil dann gesagt wurde, ja, natürlich ist das auch ein Zeichen für eine funktionierende Demokratie, dass eben die Abgeordneten nur ihrem Gewissen unterworfen sind und eben nicht dem Fraktionszwang, was ja eigentlich auch so drinsteht. Nichtsdestotrotz funktioniert ja die deutsche Demokratie tatsächlich vor allem deshalb, weil wir meistens eben oder weil die Parteien meistens eben nach Fraktionszwang abstimmen, sonst hätten wir ja Probleme. Und das ist natürlich jetzt genau das, weil wenn man jetzt die Debatte aufmacht und sagt, die Abgeordneten sind nur im Gewissen vereinbar, warum sollte dann überhaupt noch ein SPD-Abgeordneter für irgendwelche Maßnahmen stimmen, mit denen sie nicht einverstanden sind, sei es doch nochmal Verschärfung der Migration und oder hier Bürgergeldaspekte, wie auch immer. Das ist doch genau der falsche Weg, der da jetzt aufgemacht wird. Und der führt dann doch genau wieder dazu, dass dieses Bröckeln weitergeht und dass man im Endeffekt dann in eine ähnliche Situation kommt, wie wir sie bei der Ampel hatten, dass sich die Parteien zerstreiten und dass dann eben ja das Ganze deutlich schneller zu Ende geht, als man sich das eigentlich gewünscht hat. Deswegen, ich kann das verstehen, dieses Argument mit dem Gewissen, aber es führt einfach im Moment auf einen komplett falschen Weg, weil natürlich kann die SPD sich dann oder können sich SPD-Abgeordnete dann darauf berufen, dass sie eben nur im Gewissen verantwortlich sind. Das steht im Grundgesetz, alles richtig, aber das deutsche Parlament ist ja auch ein Arbeitsparlament und da geht es eben auch darum, dass man in Anführungsstrichen zurücksteckt und wenn der Fraktionszwang aufgehoben ist, dass man dann eben Gewissensentscheidungen trifft und das andere würde, glaube ich, das Parlament unfassbar lähmen.
Es ist total geil, wie du zu Recht ja da so rum lavierst und immer sagst du, ja klar, Gewissen verpflichtet und so und eigentlich Grundgesetz und so und Fraktionszwang. Das ist mir tatsächlich irgendwie die Tage öfter schon aufgefallen oder in dieser ganzen Debatten, dass das einfach crazy ist, so, weil eigentlich funktioniert das System des Bundestags, die deutsche Demokratie momentan, wie sie funktioniert, nur weil es eben einen Fraktionszwang gibt, ja, der aber eigentlich so nicht offiziell ist, der vielleicht ja sogar nicht mit dem Grundgesetz oder was auch immer vereinbar ist, ist er wahrscheinlich trotzdem. Aber verstehst du, was ich meine? Es ist total crazy. Und jetzt wird so langsam aber sicher daran gerüttelt. Das ging ja schon los in der Debatte, dass also mit Friedrich Merz und seinem Plan gegen Migration, wo man mit der AfD zusammen stimmen wollte. Häufen sich einfach diese Fälle, in der die Fronten so verhärtet sind, dass eben dieser Fraktionszwang aufgebrochen wird, langsam aber sicher. Es normalisierter wird, dass sich Fraktionen nicht einig sind, so weit nicht einig sind, dass sich nicht an den Fraktionszwang gehalten wird. Und das ist echt crazy. Ich will jetzt nicht sagen, das ist gefährlich, weil dann würde ich mich ja dagegen stellen, dass die alle nach nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Aber es wirbelt unser politisches System meiner Meinung nach deutlich mehr durcheinander, als wir glauben am Ende. Weil dieser Fraktionszwang, Absprachen in einer Koalition und der damit verbundene Koalitionszwang eigentlich das Überleben von Regierungen garantiert, damit die über ihre Legislaturperiode die Politik machen, die sie in einem Koalitionsvertrag vereinbart haben. Und wenn das aufgebrochen wird, dann leben wir in einer Zeit der wechselnden Mehrheiten. Und diese Zeit der wechselnden Mehrheiten, das ist eine Strategie, die die AfD haben will. Die AfD checkt, wenn der erste Schritt zu irgendeiner Regierungsbeteiligung ist eigentlich nicht die absolute Mehrheit, die kriegen sie nicht, ist nicht direkt eine Koalition mit der Union, das wird so schnell nicht passieren. Nein, es ist ein langsam, aber sicher wechselnde Mehrheiten zu erreichen. Und das vielleicht ja in Zukunft erstmal in den Bundesländern, wenn da plötzlich dann doch das BSW mit der AfD in Thüringen spricht oder eben Chrupalla bei uns im Studio sagt, naja, wir haben jetzt schon mit dem BSW gesprochen und so weiter. Sprich, du suchst dir einfach immer mal Mehrheiten für einzelne Sachfragen. Und wenn wir da hinkommen, dann ist eigentlich der erste Schritt der AfD-Strategie schon erfolgt. Und zwar langsam aber sicher mal so ein bisschen ans Regieren ranzukommen, wenn man mal irgendwo mitgestimmt hat für eine Entscheidung, die passiert ist, die vielleicht ohne sie nicht hätte durchkommen können. Und das passt ja auch zu dem Strategiepapier, genau in den Themen den Finger in die Wunde zu legen, in dem die Union und ihre Wähler vielleicht eigentlich eher auf der Seite der AfD wären, als auf dem Kompromiss, den die Union mit der SPD eingehen muss, weil man eben eine Regierung mit Fraktionszwang hat.
Und das ist aber auch kein neues Problem. Diese Debatte gab es ja schon immer und man muss ja sagen, bisher hat es immer ganz gut funktioniert. Also wir haben ja im Endeffekt, seitdem es die Bundesrepublik gibt, hat ja eigentlich immer der Fraktionszwang überwogen und diese Debatte gibt es ja auch schon länger. Also es gibt da auch Kommentare zu, die dann eben sagen, dass da zum Beispiel die Rolle der Parteien auch eine wichtige ist im Grundgesetz etc. und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt ein ganz, ganz anderes Feld, wo man hinführen würde. Nichtsdestotrotz hast du da natürlich recht. Und man sieht es ja auch an anderen Beispielen. Siehe Friedrich Merz im ersten Wahlgang, als er Bundeskanzler werden sollte.
Ja.
Das ist so, das genau das gleiche Beispiel, was eben zeigt auf oder wohin man sich aktuell so ein bisschen entwickelt. Und da finde ich es aber wirklich problematisch, wie das Ganze ja in Zukunft funktionieren soll. Weil im Endeffekt genau das, was wir sehen, ist der Aspekt, wo die AfD diesen Keil ja sinnvollerweise treibt. Das hast du ja auch schon beschrieben. Und da ist es, also bei dieser Präsentation, ich finde das so eindrücklich, weil das im Endeffekt genau so in dieser Präsentation eben auftaucht, mit Bildern gemacht. Also hier werden dann vier Personen gezeigt und man spricht witzigerweise auch nicht von Schwarz-Rot oder man spricht von Schwarz-Rot, aber die AfD bezeichnet das intern wohl auch als Ampel 2. Und dann wird hier einfach so ein Blitz zwischen Lars Klingbeil und Friedrich Merz gepackt, der aktuell noch nicht da ist, weil die beiden scheinen sich ja ganz gut zu verstehen. Aber dieser Keil, der wird, glaube ich, größer werden, weil die Themen, die anstehen, die werden ja nicht weniger, wie nennt man das, nicht weniger polarisierend als was wir jetzt schon haben, weil es würde natürlich dann auch irgendwann noch um das Thema Bürgergeld gehen und da wird es, glaube ich, genau die gleiche Debatte wiedergeben und genau dann haben wir nämlich den Punkt, was soll dann passieren? Wie gesagt, wir haben immer wieder die Unionsabgeordneten, die sagen, wie heißt es nochmal, Brot und Pritsche oder wie diese Definition da war?
Bettbrotseife.
Genau, Bettbrotseife und auf der anderen Seite eben die Union, die SPD, die dann doch eben möchte, dass man da humaner mit den Menschen umgeht. Und das wird etwas sein, was, glaube ich, auch nochmal wieder zu einem Problem werden kann.
Gut, wir haben jetzt sehr viel analysiert, warum es gut läuft für die AfD, warum ihre Strategie aufgeht. Aber die AfD, und das will ich mit Blick auf die Zeit, auf deine Zeit, du musst schneiden, jetzt zum Abschluss aber noch schnell sagen, die AfD hat immer noch ein großes Problem mit Blick auf eine potenzielle Koalitionsfähigkeit und auch im Akzeptanz, sagen wir mal, in breiteren Bevölkerungsschichten. Und das ist, Sven, was ist das?
Keine Ahnung.
Die Außenpolitik.
Ach, ja, hätte ich drauf kommen können.
Das heißt, die können sich ja auf den Kopf stellen, wenn sie weiterhin, haben wir in unserer letzten Folge, weiterhin irgendwie eigentlich Putin geiler finden als Zelensky oder noch besser Putin dann am Ende doch besser finden als Donald Trump oder die Mullahs besser als Netanyahu, dann haben sie ein Problem. Und zwar mit Blick darauf, dass sie eben dann nicht mit der Union koalieren können, weil das die Union nicht macht. EU, by the way, auch noch ein großer Punkt. Aber der Punkt ist, den ich jetzt machen will, das weiß die AfD mittlerweile auch. Und deswegen steht in diesem Strategiepapier auch auf als dritter Punkt, Außenpolitik soll keine zusätzlichen Probleme schaffen. Und das Zusätzliche ist ja bemerkenswert, wenn man weiß, dass es bereits Probleme schafft, und zwar genau die. Sowohl die Stammwählerschaft als auch die potenziellen Wähler der AfD sind vor allem durch innen- und wirtschaftspolitische Positionen anzusprechen. Die außenpolitische Positionierung der AfD hat die Aufgabe, Kontroversen innerhalb der eigenen Wählerschaft zu vermeiden, Angriffsfläche zu minimieren und dazu beizutragen, das Akzeptanzumfeld der AfD zu vergrößern. Aufgabe der AfD-Außenpolitik ist die Gefahr potenzieller innerer Konflikte und negative Effekte für die AfD vorzeitig zu identifizieren und durch eine kluge Positionierung und eine innerhalb der Fraktion abgestimmte, stringente Kommunikation zu verhindern. Was hier erstens drin steht, ist, Leute, wenn ihr mit irgendwelchen komischen außenpolitischen Takes an die Öffentlichkeit tretet, don't do it, wir müssen das alles jetzt in der Fraktion absprechen, die Außenpolitik, weil man weiß, wo die Reise hingeht. Man versucht eigentlich, die Außenpolitik mehr und mehr außen vor zu lassen, über sie eigentlich nicht mehr zu reden. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass man weiß, dass es sowohl im sogenannten Akzeptanzumfeld als auch bei der Union nicht funktioniert, wenn man dieselbe Außenpolitik weiterfährt, die man jetzt hat. Und ich habe mich da wirklich selbst, auch da habe ich mich mit unterhalten mit einigen AfD-Abgeordneten, und die haben auch alle, die wissen das alle. Und da gab es, und ich war echt überrascht darüber, so eine Erkenntnis darüber, dass man da jetzt schon auch ein bisschen vernünftiger sein muss, weil manche Positionen ja dann schon auch so ein bisschen wild sind und manchmal ja auch so ein bisschen unpatriotisch fast schon, wenn man ja jetzt irgendwie den Putin dann doch so geil findet. Das sickert da mehr und mehr durch, und ich könnte mir vorstellen, dass es hier langsam aber sicher vielleicht so einen Switch gibt, so ein bisschen von diesen ganz radikalen Positionen abzurücken, was die Außenpolitik angeht. Nur dann hat die AfD natürlich genauso wie immer das Problem, dass sie eigentlich viele ihrer Wähler, ihrer Stammwähler oder jetzigen Unterstützer oder ihr Vorfeld wieder vor den Kopf stößt. Also auch hier muss die AfD dieses Dilemma austarieren, wie man damit umgeht. Und die Strategie scheint zu sein, eigentlich am Ende einfach nicht mehr über Außenpolitik zu reden.
Ja, wobei sie natürlich in ihrem zweiten Positionspapier, also wir haben ja in dieser Fraktions- oder während der Klausur der Fraktion einmal dieses Strategiepapier, worüber wir jetzt sehr viel gesprochen haben, von Beatrix von Storch. Es gab ja aber auch noch ein zweites Positionspapier, das dann auch auf der Homepage der Fraktion veröffentlicht wurde. Das heißt,
ja, das eine ist Strategiepapier, das andere sind ja dieses Positionspapier, also 7 Punkte, die veröffentlicht wurden, wie die AfD-Fraktion, was jetzt eigentlich ihre politischen Positionen sind. Ist ein bisschen weird auch, ein bisschen untypisch zu sagen, wir veröffentlichen jetzt einfach so mittendrin so ein Positionspapier, weil es gibt ein Wahlprogramm, es gibt ein Parteiprogramm. Warum? Aber egal, sorry.
Dieses Warum? Es zeigt hier aber nochmal, wie die Außenpolitik dann aussehen soll. Man muss sagen, im Strategiepapier von Storch sind das 7 Zeilen, die du gerade vorgelesen hast, die sich mit dem Aspekt Außenpolitik befassen. Das war's. Und viel mehr wird's aber auch in diesem Positionspapier nicht, denn da steht im Endeffekt nur, finde ich jetzt spannend, Deutschland zuerst, also der Bezug zu Trump, ganz offen, Sicherheits- und Außenpolitik für Deutschland. Und dann Unterpunkte, das ist im Endeffekt alles nichts Neues. Sie sagen, man möchte ein Friedensabkommen mit der Ukraine verhandeln, Sanktionen gegen Russland aufheben und keine Waffenlieferungen, alles Punkte, die wir kennen. Keine Beteiligung an Konflikten ohne sicherheitspolitische Relevanz für Deutschland. Das ist der Punkt, über den wir beim letzten Mal schon gesprochen haben. Das ist die ganze Auseinandersetzung mit dem Iran. Asyllobby und Schlepperwesen bekämpfen und Entwicklungshilfe und Visa-Vergabe an Kooperationsbereitschaft knüpfen, Migrationskontrolle und Rücknahme abgelehnter Migranten einfordern. Das alles, was da zum Thema Außenpolitik steht, das war's. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den du vollkommen richtig angesprochen hast. Die Frage oder das Problem, was sich natürlich für die AfD ergibt, ist, solange sie so russlandfreundlich sind, wird die Union nicht mit ihnen zusammenarbeiten können, weil, oder sagen wir, solange Friedrich Merz an der Spitze der Union steht, wird es nicht funktionieren, weil Friedrich Merz, das muss man immer zugutehalten, ist ein bekennender Transatlantiker. Und solange diese Russlandnähe da ist, wird es keine Chance auf Bundesebene geben, dass man da irgendwie eine Zusammenarbeit hinbekommen kann.
Ich finde es aber auch nicht nur deswegen spannend mit dem Blick darauf, dass eine potenzielle Koalition mit der CDU, mit der Union nicht möglich ist mit diesen Positionen. Und das ist mir auch in den Gesprächen mit einzelnen AfD-Leuten aufgefallen. Es geht da eben schon noch um den anderen Punkt, eben die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung zu erhöhen für sich selber, auch bei den eben Nicht-Wählern der AfD. Und das ist hier, glaube ich, relativ wichtig, weil wenn bei vernünftigen Menschen der Eindruck entsteht, die AfD ist eigentlich ein Sicherheitsproblem, dann hat die AfD halt ein Problem. Dann erhöht sie definitiv nicht ihr Akzeptanzumfeld. Wenn du das Gefühl hast, die AfD steht für eine Stärkung Russlands im Kontrast zur NATO oder einer extremen Kritik an der NATO, was die AfD-Führung natürlich tunlichst vermeidet, aber wenn das Gefühl entsteht, man ist gegen die NATO, man ist gegen die etablierten Sicherheitskonzepte der internationalen Ordnung, von denen ja Deutschland sehr viel profitiert, dann hat die AfD halt ein Problem, dieses Akzeptanzumfeld zu vergrößern, weil, wie gesagt, die meisten vernünftigen Menschen dann denken, ey, wir wählen hier ein Sicherheitsrisiko oder man koaliert mit einem Sicherheitsrisiko. Und das Problem muss die AfD natürlich loswerden.
Auf der anderen Seite haben wir natürlich mittlerweile auch in der SPD wieder lauter werdende Stimmen, die sich für eine positive Positionierung für zu Russland einsetzen. Da will ich aber nochmal bei dem anderen Punkt, nämlich, weil diese Strategie der AfD aus der Präsentation heraus, also da gibt es so ein schönes Bild, das sind im Endeffekt vier Kreise und du hast ja die einzelnen Aspekte schon genannt. In der Mitte so ein dicker blauer Kreis, das ist eben der Aspekt Stammwähler binden. Und ich glaube, was da auch reinfällt, und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem für die AfD, sie will Stammwähler binden. Und ein Aspekt der Stammwähler sind auch die Russlanddeutschen. Das schreiben sie in ihrem Papier und das ist ja auch etwas, kann man sich angucken, da gab es auch mal einen Artikel in der Zeit, der dann für einen Hamburger Stadtteil eben genau das beschreibt, warum ist die AfD da so stark, weil der Anteil der Russlanddeutschen dort so hoch ist. Das darf man nicht vergessen, weil die sind tatsächlich relativ nah an der AfD. Und wenn jetzt die AfD aber dann plötzlich einen großen Umschwung macht, dann hat sie, würde ich vermuten, das Problem, dass dieser stammwählerbindende Aspekt da auch ein bisschen wegfällt. Gilt genauso für Ostdeutschland, weil auch in Ostdeutschland, jetzt nicht, darf man natürlich nicht verallgemeinern, aber auch da ist es, glaube ich, so, dass man da ein potenziell positiveres Russlandbild hat als beispielsweise im Westen, auch mit Bezug darauf, dass eben in Westdeutschland die Westbindung eine größere Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, das große zweischneidige Schwert, was wir hier haben.
Ja, so schließt sich der Kreis. Dieses Problem hat die AfD meiner Meinung nach in all diesen Themen einmal grundsätzlich moderater werden versus die rechten Fans, die man halt hat, außenpolitisch irgendwie sich an die Union annähern, dann verlierst du diese Russlandversteher, die Russlanddeutschen und die Ostdeutschen. Ja, genau, also das ist natürlich das ganz große Dilemma, strategische Dilemma oder die strategische Gratwanderung, die die AfD gehen muss. Das heißt, theoretisch könnte man den Blitz, den sie zwischen Lars Klingbeil und Friedrich Merz in ihrer Präsentation gemacht haben, den könnte man aber auch, wenn man ein ehrliches strategisches Dilemma aufzeigen wollen würde als AfD, auch zwischen die Punkte Stammwähler an sich binden und Akzeptanzumfeld vergrößern. Da kann man halt auch einen Blitz drum machen. Und darum wird es gehen in den nächsten Jahren für die AfD, diesen Blitz aufzulösen und Strategien zu finden, ja, da einen Weg zu finden, wie man das für sich auflöst, weil das Risiko ist groß, was die AfD hat, wenn es wirklich so einen Melonisierungsprozess geben wird. Das zeigt die Vergangenheit der AfD, das zeigen aber auch andere rechte Parteien. Es gibt für beides Beispiele, aber es gibt auch die Gefahr, dass man dadurch dann eigentlich wieder in der Versenkung verschwindet. Und man muss jetzt, also die AfD, ohne dass man da jetzt Tipps geben wollen würde, so hört sich das irgendwie immer an, aber ja, das wird spannend die nächsten Jahre.
Ganz zum Abschluss, weil du jetzt nochmal die Melonisierung angesprochen hast und ich ja vorhin gesagt habe, ich wollte noch einen Aspekt damit reinnehmen. Da gab es nämlich eine Umfrage oder beziehungsweise eine Analyse von Statista, die sich da mit beschäftigt hat, wie die politische Polarisierung aussieht in verschiedenen Ländern. Da wurde die USA untersucht, Deutschland, Frankreich und Spanien wurden dort untersucht. Und das ist dahingehend spannend, weil man da etwas sieht, was die Potenziale angeht, also die Verteilung der Befragten nach ihrer politischen Positionierung. Und Italien wird hier nicht abgefragt, aber Frankreich, und da haben wir die ähnliche Entwicklung, weil da tatsächlich das Potenzial für ganz rechts am höchsten ist. Das heißt, jetzt muss ich kurz überlegen, es müsste so zwischen 15% und 20% liegen. Also da ist es so, Frankreich hat mittlerweile eine sehr starke politische Polarisierung Richtung rechts. In den Vereinigten Staaten ähnlich. Zweithöchster Punkt, also keine Angaben lasse ich mal außen vor. In Deutschland sieht es aber anders aus. In Deutschland haben wir so eine ganz klassische Pyramide. Wir haben beide, in Anführungsstrichen, beide Ränder mit knapp über 5% und die Mitte, oder was dann eben als Mitte definiert wird, bei knapp 25%. Und das ist so ein bisschen das, was wichtig zu sein scheint. Aber, und das ist so ein bisschen das, wo ich eben den Unterschied sehe zu beispielsweise Frankreich, dieser hohe Anteil an Menschen, die sich ganz rechts positionieren, ist in Deutschland deutlich geringer. Und das ist, glaube ich, immer noch ein Problem, was die AfD in Deutschland haben wird.
Das findest du also ein Problem, ja?
Für die AfD, ja. Also positiver Aspekt in Anführungsstrichen für uns. Und da ist auch so ein bisschen nochmal der Punkt drin. Man sieht hier tatsächlich so eine wirkliche ungefähre Gleichverteilung. Wir haben, wenn man das so betrachtet, links und rechts der Mitte ungefähr gleiche Potenziale. Rechts ein bisschen stärker, zumindest was klassisches Rechts angeht, ganz links ist ein bisschen stärker, aber ansonsten ist das so ein bisschen der Punkt. Und der Unterschied ist der, oder der Aspekt, der dahinter steckt, ist der, wie man es betrachten möchte, muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass da eben ja nicht so viel passieren wird, weil ich würde mal vermuten, die Union wird eben vor allem in der Mitte noch die Leute ansprechen, und was rechts der Mitte ist, wird eben mehr und mehr bei der AfD bleiben, und links das Potenzial wird dann eben von den drei anderen Parteien aufgebraucht. Das zum Abschluss. Das heißt, was passiert als nächstes? In dieser Präsentation ist das Vorgehen der AfD so beschrieben. Man hat mehrere Arbeitsgruppentreffen im September, Oktober und November. Auch vor dem Hintergrund, dass wir, wie gesagt, jetzt die Sommerpause haben. Das heißt, damit hängt das wahrscheinlich zusammen, dass das Ganze erst im September losgeht, wo eben auch die Sommerpause des Bundestages zu Ende ist. Und dann wird man wahrscheinlich sehen, wie diese Strategie weiter aussehen soll. Denn jetzt ist ja in Anführungsstrichen erstmal das große Sommerloch.
Und wir sind in Anführungsstrichen am Ende.
Auch wenn ich die Zeit sehe, definitiv ist da jemand am Ende.
Du bist dann am Ende, wenn du schneiden musst.
Das ist wohl wahr.
Also, folgt uns bei Instagram und empfehlt uns euren Freunden, gebt uns gute Kommentare auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und so weiter und so fort.
Vielen Dank fürs Zuhören bei, ich glaube, der mit Abstand längsten Folge, die wir bisher gemacht haben. Bis zum nächsten Mal.
Das würde ich nochmal überprüfen, wäre ich mir nicht so sicher, aber ciao.